want openness. And we want peace. We've had enough.
J'aimerais bien que l'enquête soit réouverte et que soit fouillé un peu plus en profondeur ce qui s'est passé.
Weil ich nicht damit einverstanden bin, dass Regierungen uns belügen und die Medien uns belügen und wir dem ganzen Glauben schenken sollen, ohne dass wir die Wahrheit dahinter erfahren.
Il y a beaucoup de mensonges. Mon esprit critique, lorsque j'observe les événements, eh bien, les explications qui sont données ne me convainquent pas.
I just want to know the truth. No, at least some answers. There's on so many questions because this is very, very important.
Was it the plane that hit the Pentagon or was it something else? That is not even the question. The question is, how is it possible that 19 cavemen from Afghanistan just captured some airplanes and just bypassed the whole military system that day, specifically that day in the United States? It's really unbelievable.
I believe that there's more than government tells us. And I believe that we're being fooled by mass media.
Il suffit de regarder un petit peu les images, il suffit de s'informer. D'aller sur des sites internet et de sortir de la presse traditionnelle pour se rendre compte qu'on nous ment.
Il y a une histoire, c'est les 19 terroristes kamikazes qui sont à l'origine du 11 septembre et point à la ligne. Il y a le grand méchant Ben Laden qui est responsable de tout le terrorisme international et on n'en sort pas, c'est un mythe, c'est une nouvelle religion.
Man hat den Hass gegen die Araber, gegen den Islam geschürt und die Kriege gerechtfertigt, die Amerikaner, genauer gesagt Bush, Cheney, Rumsfeld und seine ganzen Helfershelfer haben die ganze Geschichte inszeniert.
No, es mentira, no, claro, van en busca de petróleo y otros intereses que no cuentan por no...
They want control. They want to control the planet. They want a one world government, a new world order, you know, all the stuff.
Et j'ai vécu aux États-Unis pendant 28-30 ans et je reviens en Europe parce que j'ai vu ce qui s'est passé chez les Américains et pour le peuple américain. Ils sont devenus otages depuis une vingtaine d'années. D'un cercle de gens qui les ont détruits physiquement, spirituellement et intellectuellement. Et on est en train de faire la même chose en Europe. C'est pour ça que ce qui se passe, c'est absolument important de prendre conscience et de se réveiller.
Man kann nicht einfach nur zusehen und schweigen, das geht nicht. Dann verliert man seine Achtung vor sich und vor den Menschen.
I think you should start with yourself. If you ask yourself, why is the world corrupt? Then ask yourself, in what way am I, myself as a person, contributing to that corruption? By my way of living, see? And start with yourself. Don't blame someone else.
Il s'agit quand même de la personne, de l'être humain, de son respect, du respect de sa liberté.
Job. world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe.
Nach 100 Jahren Flugverkehr gibt es das nicht mehr, dass irgendjemand irgendwo in der Gegend rumfliegt und irgendjemand rumfunkt, wie er lustig ist.
Jetzt passiert etwas, was die Fluglotsen mit dem Fachausdruck LOSCOM nennen, Lost of Communication. Das heißt, sie verlieren den Kontakt zu einem Airliner aus irgendwelchen Gründen.
Ob der jetzt gehijackt worden ist oder ob er besoffen ist oder was auch immer der Fall ist, es ist nicht meine Sache, als Fluglotse das festzustellen. Meine Sache ist als Fluglotse die Sicherheit des Flugverkehrs, die Sicherheit auch all der anderen Maschinen, die in der Luft sind, sicherzustellen. Und wenn dann jemand wild wird, dann sage ich, pardon, den melde ich.
Es hat nicht ein einziger Abfangjäger den Versuch gemacht, so eine Maschine abzudrängen oder überhaupt aufzuklären oder sonst irgendwas.
Nachdem die Fragen der Presse nach den Abfangjägern, nach der Verteidigung immer schärfer wurden, wurde dann gesagt, doch, doch, da seien Abfangjäger gestartet. Behauptungen, dass sie gestartet seien, Behauptungen, dass sie unheimlich schnell geflogen seien, Behauptungen, dass sie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die mir überhaupt nicht erklärlich sind, nicht gewusst hätten, wo sie hätten hinfliegen sollen, Behauptungen, dass man sie deswegen einfach mal zum Meer hinausgeschickt hätte. Was ist das für ein komischer Krieg? War on Terror, ja, der beginnt mit einem Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika, in dem alle Leute über die Angreifer schwätzen, über die angeblichen Angreifer, und niemand spricht über die Verteidigung. Niemand spricht darüber, was denn eigentlich zur Verteidigung der Vereinigten Staaten am 11. September geschehen ist. Ich frage mich ganz konkret, wo sind die Abfangjäger und was machen die Chefs der Verteidigung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Wenn ein Präsident der Vereinigten Staaten darüber informiert wird, Amerika wird angegriffen, dass dann sein Untergebener, der Minister Rumsfeld, sich mal hurtig an seinen Arbeitsplatz zu begeben hätte, das wäre das National Military Command Center, stattdessen geht Rumsfeld in das Frühstückszimmer und berät sich dort über Wahlkampfkostenerstattung mit Senator Cox und seinem Stellvertreter Wolfowitz. Der medizinische Dienst hatte sich in einer Übung kurz zuvor darauf verständigt, was zu tun sei in einem Notfall, falls zufälligerweise sich eine Boeing 757 in das Pentagon reinbohren würde. Es war eine Boeing 757, die sich am 11. September in das Pentagon reingebohrt hat. Also während Rumsfeld, Wolfowitz und Senator Cox unglaublich wichtige Sachen besprechen, nähert sich ihnen die American Airlines 77. Anstatt sich jetzt direkt in dieses Gebäude reinzustürzen, macht dieser unglaublich schlechte Pilot die unglaublich gute Flugleistung, über das Pentagon rüber zu fliegen, eine 270-Grad-Kurve zu fliegen, dann mitten durch Hochhäuser hindurch, flach gehalten über dem Boden, in den zweiten Stock des Pentagon hinein. Das macht Hani Hanjour. Dieser Mann soll dieses komplizierte Flugmanöver geflogen haben. Interessanterweise, wie gesagt, war er noch nicht einmal offiziell an Bord.
Qui parle de ça? Ça fait quand même quelques années que l'événement est arrivé, ça fait quelques années qu'on explique les erreurs et personne n'en parle.
I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind.
Wenn man sich anschaut, wie Kellogg, Brown Roots, also Halliburton, Dyncorp, Blackwater, wie alle diese Firmen, die Milliarden Umsätze machen mit dem Krieg, natürlich auch ein Interesse daran haben, dass er weitergeht.
Denn Krieg ist das beste Geschäft. Die ganze Führungselite der amerikanischen Regierung und alle, die da um sie herum sind, kommen ja alle aus Großkonzernen und speziell aus der Ölindustrie und aus der Waffenindustrie.
Die haben sich ja 2 oder 3 Jahre vor der Wahl von Bush zusammengetan, haben geschrieben über ein neues amerikanisches Jahrhundert.
In diesem Papier steht eben ganz klar drin, also so formuliert Wolfowitz, ja, die Amerikaner dürfen keinem anderen Staat oder keiner anderen Staatenkoalition zugestehen, auch nur annähernd so stark zu werden wie sie.
Diese Aussage korreliert interessanterweise mit den Überlegungen, wie das herzustellen sei, durch ein katastrophales Ereignis, das so ähnlich wie Pearl Harbor zu einer Änderung im Bewusstseinsverhalten der US-amerikanischen Bevölkerung führen solle.
Dass 9/11 genau dieses Pearl Harbor war dann, was in diesen Papieren gefordert wurde, das bringt natürlich die Leute, Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz und Co., in gewisser Weise unter Verdacht.
Howard Dean recently seemed to muse aloud, whether you had advanced knowledge of 9/11.
Yeah, there's time for politics. And, you know, it's time for politics. And it's an absurd insinuation.
Es ist einfach eine Schande, wie die europäischen Nationen da trotz besseres Wissens voll mitmachen.
Wir sind dort mit der Bundeswehr am Hindukusch, weil wir dort die Freiheit Deutschlands verteidigen, weil diese Freiheit Deutschlands durch Terroristen bedroht ist. Man ist gar nicht gewillt, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen, weil dann müsste man ja die transatlantischen Bindungen, die ja Teil der deutschen Staatsräson sind, nicht? Das geben wir alle Bundeskanzler immer wieder von sich, müsste man ja eine Frage stellen. Das ist fatal.
Wir wünschen, dass unsere Regierung immer nur unser Bestes will und nur für unser Gutes arbeitet. Und wenn wir jetzt auf einmal feststellen, dass die Regierung sozusagen unser ärgster Feind ist, dann ist das so eine schlimme Sache, so bricht sozusagen unsere Welt so total in sich zusammen oder würde es, dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen.
Hallo, Herr Schäuble.
Warnung, unautorisierte Meinungsäußerung. Ihr Gesicht wird gespeichert. Ihre Identität wurde gespeichert.
Scheiß Überwachungsstaat.
Schon wieder beim Schimpfen erwischt worden? Das muss nicht sein. Probieren Sie es jetzt mit Flüstern. Flüstern, damit Sie auch weiterhin Ihre Meinung sagen können. Psst.
Die politischen Eliten und die Sicherheitsfachleute in Washington ebenso wie in Berlin wissen sehr gut, dass die westlichen Gesellschaften großen Erschütterungen entgegengehen. Wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise, wie wir sie seit 1929 nicht mehr hatten. Das wird Verarmungen in großen Teilen der Bevölkerung mit sich bringen. Und man sucht sich deshalb jetzt Möglichkeiten, mit einer unkontrollierbaren und verarmten Bevölkerung umzugehen, die vielleicht den Reichen und Superreichen ans Leder gehen will. Und dafür sind diese gefakten, erfundenen Terrorbedrohungen ganz gut.
Mr. President, the whole world knows 9/11 was a lie. Your credibility is going to be destroyed if you keep saying that America was attacked by Muslims on 9/11.
So let me be clear. Al-Qaeda and its allies, the terrorists who planned and supported the 9/11 attacks, are in Pakistan and Afghanistan. I've already ordered the deployment of 17,000 troops. These soldiers and Marines will take the fight to the Taliban in the south and the east.
Und zuerst übrigens von den 17.000 kommen erstmal 8.000 Marines. Das sind die härtesten Kämpfer, die Amerika zu bieten hat. Da geht's schon um Türen eintreten und Menschen killen.
This push will also help provide security in advance of the important presidential elections in Afghanistan in August.
Obwohl sie wissen, dass dies der eine Monat im Jahr ist, an dem die Taliban 40.000 bis 50.000 Kämpfer mehr aufbieten können, weil die Religionsschulen in Pakistan, die Madaris, dann Sommerferien haben. Trotzdem wollen die USA so genau in diesem Monat Wahlen abhalten.
At the same time, we will shift the emphasis of our mission to training and increasing the size of Afghan security forces, so that they can eventually take the lead in securing their country.
Was sind das denn für Leute? Können die etwa Paschtunisch? Sind die in irgendeiner Form kulturell bewandert? Nein, überhaupt nicht. Was macht man also? Sie lassen die Polizisten einfach exerzieren. Und die werden dann anschließend als Kanonenfutter in die Kämpfe mit den Taliban geschickt und da sterben sie in großen Zahlen. Das ist alles Teil der amerikanischen Strategie. Und je mehr Afghanen dabei auf Afghanen schießen, desto glücklicher die NATO.
All of NATO understands that Al-Qaeda is a threat to all of us and that this collective security effort must achieve its goals.
Wir sehen jetzt die letzten Umdrehungen an der Schraube, die NATO vollkommen umzustellen, dass die NATO eine weltweit schnell einsetzbare Eingreiftruppe wird, die sich hauptsächlich auf etwas konzentrieren soll, was man COIN nennt, Counterinsurgency, also Operationen gegen Aufständische. Warum brauchen wir das? Weil wir offenbar Völker zu unterdrücken planen.
Das nächste Spiel, was läuft, während das Alte weiterläuft. Und das Alte heißt natürlich nach wie vor nahe Mittlerer Osten. Aber der nächste Schauplatz, der eröffnet wird, ist Afrika.
Das alles ist kein Zufall, dass hier plötzlich Piraten auftauchen, die so operieren, wie wir das von den sogenannten Terroristen von Al-Qaida gewohnt sind. Denn wo immer Al-Qaida auftaucht, ist ja automatisch aus dem amerikanischen Verständnis heraus gerechtfertigt, dass man Truppen hinschickt, dass man die ganze NATO involviert und dass man letztlich aus einer Mücke einen Invasionselefanten macht.
If you are taking decision against the majority of the people, you have to lie and you have to act undercover. And you have to not to convince, but to frame, to create fear. And this is a function of the Secret Service.
When it came to look at things like 9/11 and 7/7, you've got to bear in mind that there is this sort of standard weapon that intelligence agencies use, which is false flag terrorism, to gain their political ends.
Ohne diesen 11. September hätte man die ganzen militärischen Aktivitäten der USA, die nach dem 11. September stattgefunden haben, hätte man für diese Aktivitäten in der Welt wahrscheinlich wesentlich weniger Akzeptanz bekommen.
The 9/11 became the day after a taboo for all the printed and televised media. This is evident.
The large majority of the members of the parliament don't know nothing about this question. Their level of information is very similar to the level of information of normal citizens in the street. Maybe even worse, because people in the street sometimes read something.
Every human being on earth doesn't want war. Every human being on earth needs water and needs food. And everybody just wants peace and wants to live hand in hand with each other. And there are only very few people who are really not wanting this.
Der Weg, den wir gehen, ist verheerend, weil die Welt interessanterweise seit Beginn des Terrorkrieges und auch schon vorher durch das militärische Auftrumpfen der USA immer unsicherer geworden ist, statt sicherer. Und unsere Investitionen ins Militär nehmen gleichzeitig zu. Wenn wir uns aus dieser Schraube nicht befreien können, kann es passieren, dass uns unser blauer Globus um die Ohren fliegt, weil wir genügend Waffen auf diesem Globus versammelt haben, um das zu bewerkstelligen.
We took readings from it yesterday.
An diesem Panzer haben wir gestern die 20.000-fache Radioaktivität gemessen im Vergleich zur natürlichen Strahlung.
Ich frage mich, ob die alliierten Truppen, die hier Massenvernichtungswaffen finden wollten, durch den Einsatz der Urangeschosse nicht selbst eine Massenvernichtungswaffe zum Einsatz gebracht haben.
Depleted Uranium, abgereichertes Uran, ist ja eigentlich ein Abfallprodukt der Atomindustrie. Das ist leicht radioaktiv und es ist wie jedes Schwermetall hochgiftig. Es gibt inzwischen weltweit etwa 1,2 Millionen Tonnen und die werden täglich mehr. Und da war es natürlich eine riesige Entdeckung für die Militärdesigner, als sie herausfanden, wenn man das zu einem Metallstab formt und den beschleunigt, dann durchbricht er eigentlich jedes Hindernis Und bei der großen Reibungshitze, die dabei entsteht, bis zu 5000 Grad, entzündet sich das abgereicherte Uran von alleine und verbrennt explosionsartig. Das heißt, wenn so ein Geschoss einen Panzer trifft, verbrennt das abgereicherte Uran bei dieser großen Hitze zu sogenannten Nanopartikelchen. Und innerhalb des Körpers, und das ist das Furchtbare, kann es überall hinwandern, in alle Organe. Es überwindet die Mutter-Kind-Schranke. Dadurch können also Chromosomenbrüche entstehen. Das heißt, der genetische Code des Menschen kann verändert werden, mit allen furchtbaren Folgen von Missbildungen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe im Irak wirklich in Basra und in Bagdad einen Blick in die Hölle getan. In jedem dritten, vierten Brutkasten lag ein furchtbar missgebildetes Baby. Und ich finde, in Afghanistan wird es jetzt immer schlimmer werden. Und das kommt jetzt irgendwann auf uns zu. Das heißt, Soldaten, die im Kosovo und in Afghanistan stationiert sind, werden zum Teil, und die Wissenschaft rechnet leider Gottes mit 30-40%, die kontaminiert nach Hause kommen. Und wenn sie dann mit ihren Freundinnen und Frauen Kinder zeugen, dann kommt eine schreckliche Erfahrung auf uns zu.
Furchtbare Situation, das bedrückt mich alles so, wenn ich das sehe. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Es ist nach allen gültigen Sachen, die wir uns geschaffen haben, Genfer, Haager Konvention, die unsere Väter und Großväter mühsam endlich zu Papier gebracht haben, die von allen unterzeichnet wurden, ist es eigentlich so eine Waffe absolut verboten und als Kriegsverbrechen gekennzeichnet.
Unser alter Bundespräsident Johannes Rau hat einmal gesagt, Demokratien sind nicht überlebensfähig, wenn Ethik im täglichen Politikgeschäft nicht mehr zum Tragen kommt. Wir brauchen wieder eine ethische Grundlage und sie muss sich rückbesinnen auf das, was Menschen gesagt haben, die glücklich waren, den Zweiten Weltkrieg überlebt zu haben.
Wir hatten in der Vergangenheit die Bewegung der 68er. Das war rund um Vietnam. Dann kann man sagen, wir hatten so eine Art Bewegung der 78er. Da ging es vor allem um Atomkraft. Und was wir jetzt haben, meines Erachtens, ist die Generation 9-11. Wir sind alle geprägt worden durch die Erfahrung des 11. September, diese ungeheuren Lügen, die uns vermittelt worden sind. Das hat uns aus der Bahn und aus unserem bisherigen Leben geworfen und das hat uns den Blick geöffnet für das.
Näher ranhalten.
Wie es nicht mehr weitergehen darf. Ja?
Wir müssen die Leute mit den 9-11-Themen und mit diesem False-Flag-Mist, müssen wir sie konfrontieren. Wir müssen sie damit konfrontieren. Wir müssen sie damit konfrontieren, dass unsere Staatsanwaltschaften nicht mehr vernünftig funktionieren.
Die Leute sind unzufrieden in allen wichtigen Fragen, egal ob Afghanistan oder Hartz IV oder Lissabon-Vertrag oder Rente mit 67. Gibt es breite Mehrheiten in der Bevölkerung gegen die herrschende Politik.
Was mich beeindruckt, ist eigentlich eine ganz neue Kultur. Ich komme aus Hamburg, die ich aber an den Straßen wahrnehme. Und das sind, ja, dass die jungen Leute heute mit sehr künstlerischem Engagement ihre Meinung per Aufkleber und sonst wie überall zum Ausdruck bringen und sich einfach den Raum nehmen, oder wir uns den Raum wieder zurückerobern, den wir an anderen Stellen wie in den Medien, egal ob Zeitung oder Fernsehen oder so, nicht mehr haben.
Ich bin sehr beeindruckt, weil es wirklich Inhalt gab. Und was uns wirklich weiterhilft, ist, glaube ich, dass Menschen selber zu sich geführt werden. Das heißt, dass sie selbst anfangen nachzudenken. Und so entstehen Beziehungen, so entstehen Freundschaften. Und so kann man das alte Blockdenken vergangener Jahrhunderte endlich mal überwinden. Und insofern bin ich sehr beeindruckt, wie viel Niveau wie viel Geist hier geherrscht hat.
Wir haben die Fahrt über 400 Kilometer nicht bereut. Und wenn es sich einrichten lässt, sind wir auch bei der Demo am 5. September dabei.
Es ist wichtig, dass wir das kritische Potenzial, was sich derzeit im Internet formiert und was auf diesen Konferenzen wie heute jetzt zusammenkommt und was ziemlich einmalig ist, was Neues ist, dass dieses kritische Potenzial auch auf der Straße sichtbar wird.
Wichtig ist, dass auch dezentral in jedem kleinen Kaff und in jeder größeren Stadt regelmäßig Anlässe und Treffen gestartet werden, damit mehr auf die Straße gebracht wird, mehr sichtbar wird davon.
Wenn wir in jeder großen Stadt im Zeitraum von 14 Tagen, 3 Wochen 1000 Frauen auf die Straße kriegen mit Kinderwagen, die also gegen bestimmte Sachen sind, Massenvernichtungswaffe, Uran, Munition, das macht Eindruck. Ich wette, da stürzen sich gerade die privaten Fernsehsender da drauf und wollen von sowas berichten. Aber man muss es organisieren. Und ich habe es in Köln versucht, ich muss leider gestehen, es ist verflucht schwer.
Die Fans von den verschiedenen Websites oder Initiativen, die bilden einfach in den jeweiligen Städten einen Stammtisch. Und da treffen sie sich, diskutieren, zeigen ab und zu einen Film und machen ab und zu eine Veranstaltung. Damit man einfach einen Kristallisationspunkt hat und nicht nebeneinander herwurschtelt.
Es gibt kostenlose Blogs, die man sich einrichten kann. Und Stuttgart ist ein sehr gutes Beispiel. Stammtisch stuttgart.blogspot.com. Alle 14 Tage, donnerstags, 18 Uhr, wird sich da getroffen an derselben Location. Und es kommen, ich glaube, das vorletzte Mal waren 80 Leute da. Es gibt immer einen Vortrag. Und wenn wir das in vielen, vielen Städten hinbekommen und dann diese einzelnen Stammtische untereinander vernetzen, ich glaube, da besteht ein sehr, sehr großes Potenzial.
Ich war angenehm überrascht und ich wusste zwar schon viel, ich hatte mir auch im Internet ja schon mal so weit angeguckt, aber wenn man es live erlebt mit den einzelnen Referenten, die das ja auch vorbereitet haben und auch selbst recherchiert haben an den Orten, zum Beispiel da in Afghanistan und überhaupt mit dieser Uranmunition und den Bildern, das geht einem sehr rein. Und deshalb war das sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass noch woanders solche Vorträge gehalten werden.
Es gibt Nuoviso, es gibt Charlotte Rauch, es gibt Infokrieg, Christoph trifft sich nachher mit der Neuen Mitte, wir treffen uns morgen früh hier mit der Volksinitiative. Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen in, ich sag mal, politische und spirituelle. Das geht irgendwie zusammen, jeder kann ein bisschen was von dem anderen lernen.
Immer dran denken, David und Goliath. David hat den schweren Goliath rumgelegt. So.
Alles Gute. Das schaffen wir auch.
Das schaffen wir, ne? Danke, danke.
Danke.
Alles Gute.
Tschüss.
Die Europäische Union richtet sich für die Zukunft neu aus. Die Staats- und Regierungschefs unterzeichneten in Lissabon den EU-Reformvertrag. Er soll die erweiterte EU handlungsfähiger machen.
Das Grundgesetz hat die Verfahrensweise für den Fall, dass eine neue, dem Grundgesetz übergeordnete Verfassung in Kraft treten soll, in Artikel 146 ausdrücklich und klar geregelt. Dort heißt es, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Dieses Dauergerede der Politiker, dass ja die Demokratie gestärkt wird durch den Vertrag von Lissabon, ist ja nun vom Bundesverfassungsgericht widerlegt. Nicht? Denn die Stärkung des Europäischen Parlaments bedeutet gar nichts. Jedenfalls nicht ein Mehr an Demokratie, in gar keiner Weise.
Das Grundgesetz sagt Ja zum Lissabon-Vertrag, verlangt aber auf nationaler Ebene eine Stärkung der parlamentarischen Integrationsverantwortung. Es erlaubt aber nicht den Beitritt zu einem europäischen Bundesstaat. Für einen solchen Akt wäre in Deutschland eine Verfassungsneuschöpfung notwendig.
Das Urteil hat ein Verfahren abgeschlossen, aber die politische Notwendigkeit, sich mit diesem Vertrag zu beschäftigen, in gar keiner Weise beendet. Es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass vielleicht die Iren erneut unser aller Freiheit verteidigen.
Die Iren haben den EU-Reformvertrag abgelehnt und die Gemeinschaft damit in eine Krise gestürzt. Bei der Volksabstimmung votierte die Mehrheit der rund 3 Millionen Stimmberechtigten mit Nein. Der EU-Reformvertrag kann nur in Kraft treten, wenn alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Irland ist das einzige EU-Land, in dem die Bürger direkt über den Vertrag entscheiden konnten.
Der Ratifizierungsprozess, so die Botschaft, der muss weitergehen. Und das Kalkül dahinter ist, wenn jetzt eben alle Ende des Jahres 26 Staaten ratifiziert haben, außer eben Irland, dann wächst doch gewaltig der Druck auf das kleine Land. Und vielleicht kriegt man mit juristischen Ausnahmeregeln doch noch die Iren mit ins Boot.
Also haben sich die Iren geirrt.
Ja.
Ganz Europa ist vom Imperium beherrscht. Ganz Europa? Nein. Ein kleines keltisches Völkchen auf einer irischen Insel, trotzdem Imperium. Die Iren, diese Verrückten, wollen, dass die Kirche im Dorf bleibt. Aber sie sind nicht bereit zu Kreuzzügen auf anderen Kontinenten. Die Iren wollen keine Legionäre stellen für das Imperium. Und ich bin überzeugt, dass sie auch am 2. Oktober wieder für eine Überraschung gut sein werden. Wenn die Kelten Widerstand leisten, dann müssen auch die Römer, die Hellenen, die Wikinger, die Gallier und auch die etwas lahmarschigen Germanen aus dem Knick kommen.
Es ist Pflicht, dass die Völker miteinander im Frieden leben. Und im Frieden können sie am besten leben, wenn ihre Verhältnisse rechtlich geregelt sind. Aber das kann ja nun gar keiner Weise heißen, dass aufgebaut wird eine Tyrannis. Und der Großstaat, auf den die ganze Entwicklung hinzielt, erklärtermaßen, der Vertrag von Lissabon ist nur ein Zwischenschritt, der wird in keiner Weise freiheitlich sein. Er hat keine Chance, freiheitlich zu sein. Er hat keine Chance, demokratisch zu sein. Er hat keine Chance, ein Rechtsstaat zu sein.
Wenn der Lissabon-Vertrag in Kraft tritt, haben wir als deutsche Bürgerinnen und Bürger kaum noch Mitwirkungsmöglichkeiten, weil dann alles in Brüssel entschieden wird und unsere Abgeordneten nichts mehr zu sagen haben.
Unsere eigenen Politiker sind gerade dabei, unser Grundgesetz abzuschaffen und die Macht in noch weniger Hände nach Brüssel und Straßburg zu legen. Das kann nicht sein. Es ist unglaublich. Wir werden militarisiert. Wir werden dazu forciert, aufzurüsten. Angriffskriege, wie sie in unserem Grundgesetz geächtet sind, sind nicht mehr geächtet, sondern sind Teil des politischen Programms. Staatschefs allein entscheiden über Krieg und Frieden und können sich verbünden zum Militär einsetzen. Was da passiert, ist ein faschistischer Bundesstaat, der das One-Man-One-Vote-Prinzip nicht mehr respektiert und kein demokratisches Organ ist, sondern ein faschistisches Regime. Und deshalb sagen wir Nein zum Vertrag von Lissabon.
Das Besondere ist, dass sehr viele junge Leute da sind. Der Altersdurchschnitt ist deutlich jünger als bei anderen Demonstrationen, die man so mitbekommt. Und das liegt darin, dass sich hier eigentlich das neue Protestpotenzial aus dem Internet trifft und zusammenfindet. Eigentlich ein neues Phänomen. Wir haben einen neuen Antifaschismus, der Faschismus nicht definiert als Wiederkehr der Vergangenheit, sondern der vor dem Faschismus der Zukunft Angst hat. Wir sind keine Revoluzzer, die hier alles chaotisieren und destabilisieren wollen, sondern wir wollen das tun, was eigentlich Aufgabe der Volksvertreter im Bundestag wäre, nämlich die demokratische Ordnung zu verteidigen gegen einen ungeheuerlichen Angriff namens Lissabonner Vertrag.
Ich habe mit Polizisten geredet heute, deren Gewerkschaft schon mitbekommen hat, wofür sie bald eingesetzt werden sollen. Und da sind Polizisten dabei, die fürchten diese EU-Diktatur, muss man so sagen, mindestens genauso wie wir. Und insofern haben wir da durchaus Gleichgesinnte, die wir jetzt noch besser hier informieren müssen, damit sie wissen, was Sache ist. Ja.
Politik, richtigerweise, darf nur eins sein: Verwirklichung des Rechts. Recht kann man nur stützen auf die Freiheit der Menschen. Aber die Freiheit wird ja in Deutschland glänzend missverstanden. Ja? Die Freiheit ist natürlich nicht das Recht, andere von Schienbein zu treten. Damit wird sie ja im Augenblick also nun voll und ganz verwechselt. Und unsere Entwicklung in der ganzen Welt beruht ganz wesentlich auf einem Missverständnis des Freiheitsbegriffs. Ja? Dass jeder tun und lassen dürfe, was er will, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Freiheit ist immer nur das Recht auf Recht. Jeder darf tun lassen, was er will, wenn er einem anderen nicht schadet. Ja, das ist Freiheit. Immer muss man den anderen berücksichtigen bei seinem Handeln. Ja, das Handeln ist immer zwingend sittlich verpflichtet. Sittlich verpflichtet heißt nichts anderes als dem Sittengesetz verpflichtet. Das Sittengesetz ist nichts anderes als der kategorische Imperativ. Anders können Menschen nicht zusammenleben, wenn sie akzeptieren wollen, dass auch der Mitmensch ein freier Mensch ist. Wenn sie ihn akzeptieren als Menschen. Und da muss ja wohl die Grundlage der Rechtsordnung sein.
Es ist nicht wie bei uns im Grundgesetz, in Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar. Nein. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, das ist das Prinzip des Vertrags von Lissabon und der EU-Verträge.
Zum Beispiel hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die deutsche Unternehmensmitbestimmung beseitigt. Der Europäische Gerichtshof sagt, aufgrund des Herkunftslandprinzips, das aus der Niederlassungsfreiheit hergeleitet wird, dass wenn ein Unternehmer in Deutschland tätig wird, er sich richten darf, nach dem Land, aus dem er kommt, nach dem Herkunftsland. Im Augenblick werden schon fast die Hälfte der neuen mittelständischen Unternehmen als Company Limited, als Limited kurz, gegründet in Deutschland. Also man muss die noch gründen im Ausland, also in London, Paris und kann dann in Deutschland damit agieren, kann auch größte Unternehmen in diese Rechtsform überführen. Eine Ungeheuerlichkeit. In Deutschland, seitdem gelten in Deutschland 27 Rechtsordnungen. Wer weiß denn das von den Abgeordneten? Bis zu dieser Rechtsprechung konnte man Unternehmen in Deutschland nur nach deutscher Rechtsform betreiben. Weil auf diese Weise hatte man mehr oder weniger die Unternehmen im Griff. Das Herkunftslandprinzip, hergeleitet aus den Grundfreiheiten, hat verheerende Wirkung. Zum Beispiel ein Unternehmer, der Dienstleistungen in Deutschland erbringen will, im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit, darf die erbringen nach dem Recht seines Herkunftslandes. Also er kommt gegebenenfalls aus Polen, bringt also eine ganze Menge Ukrainer mit, denn die darf er in Polen beschäftigen nach polnischem Recht. Und dann, wenn er nach polnischem Recht beschäftigen darf, kann er sie nach dem Herkunftslandprinzip auch in Deutschland einsetzen, wenn er Dienstleistungen erbringt. Und dann er darf sie insbesondere bezahlen, wie in Polen. Gleichzeitig auch Lebensmittel. Die richten sich natürlich nach in ihrem Eigenart nach dem Herkunftsland. Also wenn die in Italien legal sind, sind sie auch in Deutschland legal. Da haben wir gar nichts mehr zu sagen. Das hat die Lebensmittelstandards bis zu 1500% abgesenkt. Also die Pestizidgrenzen und so weiter und so weiter. Also eine ganz deutliche Schwächung des Verbraucherschutzes durch das Herkunftslandprinzip. Und da könnte man jetzt unendlich viel sagen und reden, was allein mit dem Herkunftslandprinzip verbrochen wird. Wir hätten diese Wirtschaftskrise, die eine Finanzmarktkrise ist, in keiner Weise, wenn nicht die Kapitalverkehrsfreiheit da drin stünde. Der freie Kapitalverkehr darf nicht beschränkt werden gegenüber die Mitgliedstaaten und gegenüber allen dritten Ländern dieser Welt. Wir haben also uns verordnet eine weltweite Kapitalverkehrsfreiheit. Diese Kapitalverkehrsfreiheit ist die Grundlage dieses entfesselten Kapitalismus. Nur das hat es möglich gemacht, dass diese angesprochene ungeheure Schuldenpyramide durch kreditäre Geldschöpfung aufgebaut werden konnte, die jetzt uns alle in Mitleidenschaft zieht und natürlich dazu führen wird, dass die Bevölkerung, ja, und nicht nur unsere, den Gürtel enger schnallen muss, sehr viel enger. Viele Völker leiden schon erheblich darunter, Ungarn, die baltischen Staaten und andere. Dieses Verbrechen, ja, ist politisch verantwortet, nur wesentlich politisch verantwortet. Die Unternehmer, die Banken haben das daraus gemacht, was ihnen zugestanden wurde. Sie tun immer das, was sie können, wenn man es nicht unterbindet.
Aber noch schlimmer ist die Militarisierung. Der Zwang zur Militarisierung ist in Artikel 42 dieses neuen EU-Vertrags ausdrücklich formuliert. Ständige Aufrüstung. Und noch skandalöser, es sind ausdrücklich Gründe für Angriffskriege formuliert.
Können wir denn eigentlich Vertrauen haben zu diesen NATO-Regierungen, die dieses Europa nach außen hin gestalten wollen? Ich schaue nach Afghanistan. Wir alle haben zur Kenntnis genommen, was dort gestern passiert ist. 40 bis 50 Zivilisten wurden bombardiert von der amerikanischen Luftwaffe. Es ist ganz eindeutig, dass die Piloten wussten, wer dort unten ist. Da waren keine Taliban mehr. Die waren vorher abgerückt und hatten der ansässigen Dorfbevölkerung erlaubt, den vorher geklauten Dieseltankwagen leer zu zapfen. Das ist für die hungernden armen Afghanen bares Geld. Das bedeutet das Überleben der Familie für mehrere Tage. Natürlich kommen sie alle, obwohl sie wissen, dass das gefährlich ist. Die sind einfach zu arm. Die haben gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob sie diesen Diesel klauen oder nicht. Das ist die Wahrheit. Wie kommen wir dazu? Wir haben Satelliten, wir haben Drohnen und wir haben schließlich die Kampfjägerpiloten selber, die sehen konnten, dass da Kinder am Werke waren. Ich habe kein Vertrauen in eine Europäische Union, die da mitmacht.
Dazu muss man wissen, dass die EU die UN-Konventionen, auch die UN-Menschenrechtskonvention, nicht anerkennt. Sondern es gilt die sehr viel schwächere europäische Menschenrechtskonvention. Und da steht ausdrücklich drin, bei Aufruhr oder Aufstand darf gezielt getötet werden. Liebe Leute, wollen wir das? Ist das unsere Demokratie?
Es gibt keinen Rechtsstaat ohne Demokratie. Die Demokratie heißt Verwirklichung der allgemeinen Freiheit. Und Rechtsstaat heißt nichts anderes. Rechtsstaat will das verwirklichen, muss das verwirklichen durch Gesetze, Gesetzlichkeitsprinzip. Aber nur Gesetze, die demokratisch erlassen sind, verwirklichen das Recht. Alle anderen Gesetze sind Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist der Gegenbegriff zur Freiheit. Ein Gericht, das mindestens 20 Mal von Herrschaft redet, hat von Freiheit nichts begriffen. Ist auch nicht die richtige Instanz, um die Freiheit zu verteidigen. Wollen wir Freiheit oder wollen wir Herrschaft?
Müssen wir nicht Angst haben, wenn Amerika pleite ist und die EU auch, dass sie dringend von diesem Misserfolg ablenken müssen und fangen deshalb einen Krieg an, vielleicht gegen Iran, vielleicht mit Uranbomben, weil das die einzigen sind, die die tiefliegenden Bunker knacken können? Was wird wohl die Rolle einer undemokratischen EU sein in einem solchen Krieg? Na klar, wir sind ganz vorne mit dabei. Das ist unser neues Europa. Das ist die Sicherheitspolitik, die dieses Europa unter dem Lissabon-Vertrag betreiben wird. Und wir werden keine Einredemöglichkeiten haben. Schon jetzt, wo wir die Möglichkeiten haben, sagen wir ja zu jedem Mumpitz ja.
Und 90% der Abgeordneten stimmten im Bundestag für den EU-Reformvertrag. Der Bundesrat muss ihn im Mai noch bestätigen.
Da liegt ein ganz großes politisches Problem, nämlich das Problem der Negativauslese unserer Abgeordneten. Ja, und da ist unser Wahlsystem schlicht und einfach nicht in Ordnung. Und die Parteien, die haben ja eigentlich die Aufgabe, klingt jetzt ein bisschen komisch, die Besten des Volkes, die am besten geeignet sind, die Politik zu machen, auszuwählen, vorzuschlagen, zur Wahl zu stellen, Aber das schaffen sie in gar keiner Weise. Nicht? Das Parteiensystem ist so, dass sich eben gerade charakterlich ganz andere Kräfte durchsetzen.
Es haben die vier konventionellen Parteien, CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne, für diesen Vertrag gestimmt. Sie haben für die Begleitgesetze gestimmt. Die Begleitgesetze, die ausdrücklich die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts missachten.
Das überfordert unsere Abgeordneten, nun weiß Gott, dass sie ein solches Vertragswerk verstehen. Da haben wir nicht die Richter ausgesucht, die also dann auch wirklich in der Lage sind, die schicksalhaften Entscheidungen wirklich zu verantworten. Denn die erste Voraussetzung einer solchen Verantwortlichkeit ist ja, dass man weiß, was man tut. Und da muss man eben diese Texte nicht nur lesen, das genügt in gar keiner Weise, sondern auch verstehen. Und diesen Vertragstext kann man nur verstehen, wenn man die ganze Geschichte der europäischen Integration kennt und insbesondere die Rechtsprechung dazu. Insofern kann man ja verstehen, wenn die Abgeordneten auch nicht verstehen, worum es geht.
Die Abgeordneten im Bundestag haben nicht mal eine konsolidierte Verfassung bekommen. Die wissen überhaupt nicht, was da drin steht. Ich habe mit den Abgeordneten bei mir in Duisburg geredet und keiner wusste, was in diesem Vertrag steht. Wir werden aufrüsten und wirtschaftliche Freizügigkeit steht über den Menschenrechten. Das heißt, zuerst die Wirtschaft und dann der Mensch, wenn es um eure Gesundheit geht. Und ihr wisst es nicht, weil euch die Medien schlampig informieren.
Der Bundesrat hat heute dem EU-Vertrag von Lissabon zugestimmt, der Reform der europäischen Institutionen.
Hallo ARD, wir kommen. Wir brauchen keine terrestrischen Sender, um zu lügen. Wir nehmen das Internet und sagen die Wahrheit. In einem solchen Klima kann man natürlich nicht erwähnen, dass die CIA maßgeblich an 9/11 mitgewirkt hat. Gell? Das geht einfach nicht.
Wir haben Regierungen, die sich nicht zu kriminell sind, die sich nicht zu verbrecherisch sind, um ihre eigenen Geheimdienste zu benutzen, um in ihren eigenen Heimatländern Terroranschläge mitzuorganisieren. Die Sache, ihr Lieben, ist bewiesen, bewiesen, bewiesen. Diese Typen werden uns verwurschten, wenn wir sie nicht stoppen. Das ist es.
Der Europäische Gerichtshof. Der praktiziert ohne jede Einschränkung den Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor den nationalen Rechtsordnungen. Auch den Vorrang vor den Verfassungsgesetzen. Ständige Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht sagt was anderes. Ist aber noch nie praktisch geworden. Das Bundesverfassungsgericht macht Einschränkungen. Auch andere Gerichte, der tschechische Verfassungsgerichtshof macht Einschränkungen. Am deutlichsten macht Einschränkungen der polnische Verfassungsgerichtshof. Aber was bedeutet das? Es setzt sich durch in der Praxis aufgrund der Verfahrensregelung der Europäische Gerichtshof. Österreich ist da ganz brav und akzeptiert die Rechtsprechung des Europäischen Verfassungsgerichtshofs voll. Ja? Und unterwirft seine Rechtsordnung uneingeschränkt der Gemeinschaftsrechtsordnung. Also, da kann noch so viel stehen im Grundgesetz, in unserem Verfassungsgesetz. Maßgeblich ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.
Ein derart zentralisiertes Europa wird doch ein gefährliches Europa nach innen und nach außen. Nach außen, weil wir auf amerikanischen Befehl Kriege führen müssen, einsteigen müssen. Rohstoffsicherung nennt man das in den Gremien und dem Volk wird erzählt, wir müssten für unsere Interessen einstehen. Aber warum mit der Waffe? Und sehr wichtig ist auch die Sicherheit nach innen, die leiden wird, durch Überwachungsstaat, durch zu viel Polizeigewalt. Das kann doch so nicht gut sein für Europa. Wir müssen also darauf achten, dass die Freiheitsrechte gestärkt statt verringert werden, wenn wir uns zentralisieren. Sonst wird das Ganze einfach nur ein diktatorischer Zentralstaat werden. Nicht das Ziel der Menschen in Europa, eindeutig nicht. Das Wichtige ist doch, wenn wir Europa zusammenfügen wollen, natürlich müssen die Völker auf Teile ihrer Rechte verzichten, keine Frage. Aber man muss es halt balancieren.
Es muss halt so sein, dass dafür, dass die Zentralgewalt gestärkt wird, auch das sogenannte plebiszitäre Element, also die Mitbestimmung der Bevölkerungen, gleichzeitig gestärkt wird, damit eine Balance hergestellt wird zwischen der Zentrale und den einzelnen Völkern und den Regionen in Europa. Das wäre ein demokratisches Europa. So wie es jetzt im Lissabonner Vertrag vorgesehen ist, ist es ein garantiert fertig geplantes, undemokratisches Europa. Das können wir nicht gutheißen.
Dass es hinterher so weit geht, dass nicht nur Sachen wie eure Wasserversorgung oder euer Theater privatisiert werden, sondern sogar eure Schulen und ihr nicht mehr darüber bestimmen könnt, was eure Kinder lernen. Ja, es ist eine Konzerndiktatur, in die wir gedrückt werden. Und das wird keinem irgendwie hier in Deutschland klargemacht und europaweit anscheinend auch nicht. Und wir möchten die Iren dazu animieren, Nein zu sagen und sie darüber abstimmen dürfen, weil wir es nicht dürfen.
Aufruhr darf man niederschießen. Laut dem Vertrag ist es egal, es Blut vergießen. Selbst wenn sie friedlich wie damals in der DDR demonstrieren, ohne dass da irgendwas passiert. Allem steht.
Wir wollen Frieden, dafür brauchen wir Mitbestimmung. Wir wollen soziale Gerechtigkeit, dafür brauchen wir Mitbestimmung. Und wenn wir die nicht bekommen, werden wir sie uns holen. Wir wollen mehr Mitbestimmungsrechte an Europa. Wir wollen nicht einfach zusehen, wie die Nationen Rechte an die Zentrale abgeben. Und das soll es dann gewesen sein. Das kann nur den Konzernen gut tun und den Mächtigen. Uns Menschen tut es schlecht und das ist messbar.
Leo Tolstoi hat einmal gesagt, solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Wir kämpfen gegen Krieg an mehreren Fronten, weil ein Krieg stattfindet, unbeachtet von der Öffentlichkeit. Der Krieg Menschen gegen Tiere. Aber genauso setzen wir uns ein gegen den Krieg Menschen gegen Menschen. Und deshalb rufe ich Sie auf. Haben Sie den Mut, eine friedliche Revolution in diesem Lande zu beginnen.
Ja.
Endlich dieses System zu ändern.
Ja.
Damit wir wieder Frieden haben und eine menschliche Politik. Thank you.
Wir erleben ja jetzt in den letzten Wochen seit Beginn des Jahres 2011 ein regelrechtes Despotenstürzen in Nordafrika. Wie ist denn diese Entwicklung einzuschätzen?
Ich glaube, diese Entwicklung wird die nächsten 30, 40 Jahre im Nahen und Mittleren Osten intensiv bestimmen, mit Ausweitungen und Auswirkungen auf den gesamten Globus. Es wird Auswirkungen haben auf die Bestrebungen der USA, sich den Iran gefügig zu machen, ganz klar. Und mit Sicherheit wird es nicht mehr so leicht sein wie in der Vergangenheit, als der Westen über einen Despoten im Land sozusagen das gesamte politische Geschehen abgedeckt hatte. Eigentlich müsste es ja so sein, dass wir die Völkerschaften, die da aufbegehrt haben, zum Teil unter hohen Verlusten und schrecklichen Geschehnissen, jetzt in ihrer Souveränität bestärken, dass wir sie ernster nehmen, dass wir auf Augenhöhe agieren, dass wir tatsächlich mitwirken, dass dort Demokratie einzieht. Aber dieses alles, leider Gottes, sehe ich nicht. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich ganz persönlich bekomme Angst, wenn ich Herrn Westerwelle reden höre, er wolle jetzt also bei seinem jetzt anstehenden Besuch in Kairo auf eine Hilfe hinwirken, die Europa, die Deutschland leisten könnte für die Demokratisierung in Ägypten. Denn mein Gefühl ist nicht, dass hier ernsthaft gemeint ist, dass die Völker dabei freiheitlicher werden, sondern mein Gefühl sagt mir, es geht nur darum, den Riemen wieder richtig anzusetzen und dann zuzuziehen, damit Ägypten auch weiterhin tut, was wir wollen.
In Ägypten, welche geostrategischen Interessen gilt es denn zu sichern aus unserer westlichen Sicht heraus? Worum geht es da eigentlich? Was ist das Interesse, welches der Westen an diesen Ländern hat?
Ganz schnell können wir ganz viele Dinge aufblättern. Der amerikanische Vizepräsident Joe Biden ist sicher nicht der hellste aller denkbaren Köpfe, aber er ist sehr nett und typisch amerikanisch sehr offen. Er hat nämlich mal öffentlich gesagt, also wenn es Israel nicht gäbe, müsste man das erfinden. Und die USA ersparten ja dadurch jede Menge Flugzeugträger und so etwas. Also das ist offenbar der Blick auf Israel, nicht unser Flugzeugträger an Land. Das ist ein Punkt. Israel muss gesichert bleiben. Das ist wichtig, wenn man von ein paar hundert Millionen Arabern umgeben ist, dass da also ein klarer Pfahl im arabischen Fleisch offenbar erhalten werden soll. Es geht neuerdings auch wegen des starken Vordringens machtpolitisch, aber hauptsächlich zunächst wirtschaftspolitisch der Chinesen, auch um die Sicherung des afrikanischen Kontinents, weswegen wir ja vor anderthalb Jahren ungefähr AFRICOM, klingt wie eine Brause, ist aber African Command, also der militärische Kommandobereich. Washington leistet sich ja die Großzügigkeit, die ganze Welt in militärische Kommandobereiche einzuteilen. Also gibt es natürlich auch European Command, EUCOM, und es gibt Central Command, CENTCOM. Das ist also zum Beispiel der Bereich, der auch für Afghanistan zuständig ist und für den Irak. Also hier haben wir klare Notwendigkeiten, aus Washingtons Sicht eine Herrschaftssicherung zu betreiben, aus vielen Gründen. Es geht natürlich um ein Zurückdrängen, Eindämmen islamischen Gedankenguts und der islamischen Erneuerungsbewegung. Ganz fürchterlich ist in amerikanischen Augen ein panarabischer, panislamischer Aufschwung. Das ist das, was man überhaupt nicht möchte, dass die Völker in der einen großen ethischen Spange, die sie eint, nämlich im Islam, sich zusammentun und fahren ihre internen Zwistigkeiten herunter. Das wäre den Amerikanern deshalb ein Dorn im Auge, weil eben Teile und Herrscher ein Prinzip ist, das sehr effizient ist. Man kann also mit wenig Geld ziemlich viel Ärger beim anderen verursachen und den auch weitlich bremsen. Und an diesen Stellen haben wir oft gestanden. Wir haben zweifellos Mubarak zu lange gewähren lassen. Das ist sicher ein Punkt, warum auch ein Ben Ali in Tunesien die 70 überschreiten muss. Mubarak war ja 82. Also, das ist alles relativ unklar, was das soll. Es sei denn, man ist sich drüber im Klaren, dass die Stagnation, also die Nichtentwicklung dieser Völker, das innere sich aufarbeiten und sich aufreiben an solchen Diktatoren, auch Teil unseres allerdings eiskalten und leider Gottes immer auch mörderischen Machtinteresses in der Region ist.
To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history. War in one form or another appeared with the first man. At the dawn of history, its morality was not questioned, it was simply fact, like drought or disease. The manner in which tribes and then civilizations sought power and settled their differences. The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved inexhaustible, as did our capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a different god. Wars between armies gave way to wars between nations, total wars, in which the distinction between combatant and civilian became blurred.
Ich wurde geprägt eigentlich durch den Krieg. Ich bin ja noch ein Kriegsteilnehmer gewesen, die Alpenfestung zu verteidigen als 15-Jähriger. Und das kann keiner so würdigen, was das bedeutet für einen so jungen Menschen, sofort in den Krieg hineingeworfen zu werden, auch die ganzen Bombenangriffe mitzuerleben und diesen Tod und diese Zerstörung, all dieses zu erleben. Und ich habe gesagt, ich möchte einen Beruf ergreifen, wo ich selbst entscheiden kann, was richtig und falsch ist. Weil für mich war ganz klar, ich wollte etwas machen, was nicht mit Krieg zu tun hat, was die Wissenschaft nimmt als etwas, auf das man sich verlassen kann. Ja? Ich habe dann nach einem Doktorvater gesucht. Naja, sagte jemand, da ist gerade ein Professor angekommen aus Chicago. Warum fragst du den nicht? Der hat vielleicht noch nicht einen Doktoranden. Gut, dann habe ich Edward Teller aufgesucht. Er hat mich genommen als Doktorand. Und dann habe ich dann hinterher festgestellt, dass er der Vater der Wasserstoffpumpe war.
If everything goes according to plan, we'll soon see the largest explosion ever set off on the face of the earth.
Ich kam ins Physikinstitut und dann haben die alle gefeiert. Und ich sage, was feiert ihr jetzt? Und dann sagen die, hast du es nicht in der Zeitung gelesen? Und das war dann der gelungene Versuch, eine Wasserstoffbombe zu zünden. Und ich sage, was habt ihr damit zu tun? Ja, wusstest du denn nicht, dass Edward Teller der Vater der Wasserstoffbombe ist? Und wir sind alle damit da. Deshalb sind wir den ganzen Tag nicht für dich sichtbar, weil wir in Livermore sind, in einem Labor, wo wir das entwickeln. Es war für mich ein Riesenschock. Es ist genau, was ich vermeiden wollte. Ich wollte sagen, wenn ich Möglichkeiten habe, dann werde ich versuchen, dass ein Krieg nie und nimmer passieren kann. Und jetzt bin ich gelandet bei dem Vater der Wasserstoffbombe. Ich habe dir gesagt, Dr. Teller, ich meine, warum bauen Sie überhaupt Bomben? Und dann sagte er mir, Hans-Peter, sagte er, wir sind in einer fantastischen Situation, ja, den Weltfrieden hier auf Erden zu schaffen. Wenn der Beste gleichzeitig der Militärstärkste ist und auch so stark ist militärisch, dass er doppelt so stark ist wie der Rest der Welt, dann haben wir alle Voraussetzungen, um einen Weltfrieden auf der Erde zu haben. Und ich war sprachlos. Ich dachte, der macht einen Witz, ja? Da sagte ich, Dr. Teller, ich komme aus Deutschland im Augenblick und wenn Sie sowas sagen, können Sie verstehen, wie das auf mich wirkt, ja? Es ist so, dass ich das schon mal gehört habe. Nein, 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 du darfst mich nicht vergleichen mit dem, was du erlebt hast. Dann sagte ich, aber mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist doch schrecklich. Nein, nein, aber ich sagte doch, wenn der Beste der Militärstärkste ist und nicht sozusagen der Schlimmste, dann ist es doch gut. Dann sag, haben Sie schon jemals jemanden gesehen, der Militärstärkste ist und nicht gemeint hat, dass er der Beste ist. Das ist der Punkt. Es war für mich eine wichtige Schule, zu sehen, wie ganz vernünftige Menschen so ein Unsinn glauben können.
With the advent of the nuclear age, it became clear to victor and vanquished alike that the world needed institutions to prevent another world war.
We still seek no wider war.
The United States does not start fights.
America does not seek conflict.
I don't like to use military force.
Our nation enters this conflict reluctantly.
The concept of a just war emerged. If it is waged as a last resort or in self-defense, if the force used is proportional, and if, whenever possible, civilians are spared from violence.
Nehmen wir den 11. September 2001. Jawohl. Das war ein schreckliches Verbrechen mit unglaublichen 3000 Toten. Aber es war juristisch nichts anderes als eine Straftat. Und eine solche muss von Polizei, Justiz und vielleicht auch von Geheimdiensten aufgeklärt. Und dann erst können Gerichte die Schuldigen aburteilen. Das ist in jedem demokratischen Staat so. Aber dann fielen Anfang Oktober 2001 schon die Bomben auf Kabul und später auf ganz Afghanistan. Und niemand in den europäischen Ländern empörte sich und fragte, welche geschichtliche Entwicklung steckt eigentlich hinter diesem Terroranschlag auf die Twin Towers? Warum sprach niemand die verbrechensreiche Verkettung der USA durch die Jahrhunderte an? Oder wenigstens die der letzten 5 bis 6 Jahrzehnte? Die vielen Menschenrechtsverletzungen. Kein Staatsmann reflektierte darüber, dass allein in den letzten 60 Jahren von den USA in Latein- und Mittelamerika und überall in der Welt weit über 200 Militärinterventionen ohne UN-Mandat durchgeführt worden waren. Niemand stört sich bis heute daran, dass durch die Anleitung des US-Geheimdienstes CIA zwischen 1949 und 1987 etwa 7 Millionen Menschen getötet worden sind.
America led the world in constructing an architecture to keep the peace. A Marshall Plan and a United Nations. Mechanisms to govern the waging of war. Treaties to protect human rights, prevent genocide. Restrict the most dangerous weapons.
Stellen Sie sich vor, jemand käme auf diese wahnsinnige Idee, 2000 Tonnen des atomaren Abfallprodukts abgereichertes Uran zu Feinstaub zu zermahlen und würde dann diesen Uranstaub aus einem Flugzeug über Deutschland verteilen. Nach wenigen Wochen würden dann Tausende von Kleinkindern an aggressiven Leukämien erkranken. Monate später würden Zehntausende von gerade noch gesunden Erwachsenen an Krebs erkranken. Später dann Hunderttausende, noch später Millionen. Wenn Sie jetzt sagen, dass das ja zum Glück nur ein Gedankenspiel ist, dann muss ich Ihnen leider sagen, willkommen im Irak, im Kosovo, in Afghanistan. Willkommen in Serbien, in Somalia und im Libanon. Denn die Alliierten haben in allen ihren vergangenen Kriegen in diesen Ländern diese Waffen aus abgereichertem Uran angewendet. Uranmunition und Uranbomben sind die wohl furchtbarsten Waffen, die heutzutage in Kriegen eingesetzt werden, weil sie die Menschheit unweigerlich in den Abgrund führen.
There will be times when nations, acting individually or in concert, will find the use of force not only necessary, but morally justified. An And even as we confront a vicious adversary that abides by no rules, I believe the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war.
Herr Obama, wissen Sie nicht, dass Krieg überholt ist, dass Krieg obsolet ist? Als Friedensnobelpreisträger sollten Sie verhandeln, nicht bomben.
Es ist Pflicht, dass die Völker miteinander im Frieden leben. Und im Frieden können sie am besten leben, wenn ihre Verhältnisse rechtlich geregelt sind. Aber das kann ja nun in gar keiner Weise heißen, dass aufgebaut wird eine Tyrannis. Und der Großstaat, auf den die ganze Entwicklung hinzielt, der wird in keiner Weise freiheitlich sein. Er hat keine Chance, freiheitlich zu sein. Er hat keine Chance, demokratisch zu sein. Er hat keine Chance, ein Rechtsstaat zu sein. Keine Chance, ein Sozialstaat zu sein. Wenn wir zum Recht zurückfinden wollen, dann darf es nicht sein, dass die Verfassungsrichter vom Bundestag und Bundesrat ausgewählt werden, solange der parteienstaatlich bestimmt ist. Die Richter sind Mitglieder der Parteien. Natürlich üben die Parteien eben Herrschaft aus. Und natürlich richtet sich das nach dem Mehrheitsprinzip. Aber mit Recht hat das nichts zu tun. Das entscheidende Prinzip des freiheitlichen Lebens ist nun mal die politische Form der Demokratie. Aber eine wirkliche Demokratie, nicht irgendein politisches System, das ich so nenne. Der Parteienstaat ist keine Demokratie. Demokratie heißt Verwirklichung der allgemeinen Freiheit. Und Rechtsstaat heißt nichts anderes. Rechtsstaat will das verwirklichen, muss das verwirklichen durch Gesetze, Gesetzlichkeitsprinzip. Aber nur Gesetze, die demokratisch erlassen sind, verwirklichen das Recht. Alle anderen Gesetze sind Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist der Gegenbegriff zur Freiheit. Wollen wir Freiheit oder wollen wir Herrschaft? Politik, richtigerweise, darf nur eins sein. Verwirklichung des Rechts. Politik ist ausübende Rechtslehre. Recht kann man nur stützen auf die Freiheit der Menschen. Freiheit sein heißt, wie die Deklaration 1789, das klar, genial, beraten von Kant, aber natürlich basierend auf dem Lehrer Kants, nämlich Jean-Jacques Rousseau, gesagt hat, jeder darf tun lassen, was er will, wenn er einem anderen nicht schadet. Das ist Freiheit. Und unsere Entwicklung in der ganzen Welt beruht ganz wesentlich auf einem Missverständnis des Freiheitsbegriffs. Dass jeder tun und lassen dürfe, was er will, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Das Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verletzt. Das Sittengesetz ist natürlich nichts anderes als das rechte Maß. Das Prinzip, das aristotelische Prinzip des rechten Maßes. Das Handeln ist immer zwingend sittlich verpflichtet. Sittlich verpflichtet heißt nichts anderes als dem Sittengesetz verpflichtet. Das Sittengesetz ist nichts anderes als der kategorische Imperativ. Also Moralität kommt nur von innen her. Das ist die innere Befindlichkeit des Menschen und er muss natürlich auch die Chance dazu haben. Die Institutionen des Staates müssen so gestaltet sein, dass die Moralität eine Chance hat. Aber Moralität heißt nur eins, in seinem Handeln dem Rechtsprinzip folgen. Wir brauchen moralische Politiker, nicht politische Moralisten. Wenn man versucht, die Sittlichkeit zu erzwingen, wechselt man von Rousseau zu Robespierre. Kein Moralismus à la Political Correctness. Die Political Correctness ist Robespierre.
Wutbürger ist das Wort des Jahres 2010. Die Gesellschaft für deutsche Sprache setzte den Begriff auf Platz 1 ihrer diesjährigen Liste. Wutbürger stehe für Teile der Bevölkerung, die sich darüber empörten, dass politische Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen würden.
Allein Deutschlands Rüstungsetat beträgt jährlich 30 Milliarden Euro. Das sind über 82 Millionen Euro pro Tag, die wir da verpulvern. Die USA verschwenden jedes Jahr sogar über 400 Milliarden Dollar plus Zusatzhaushalte von oft 80 und gar 100 Milliarden Dollar. Die USA geben mehr für Rüstung aus als die halbe Welt. Alles nur, um ihre Hegemonialansprüche für den globalisierten Kapitalismus durchzusetzen. Und da stehen wir heute. Die US-Armee hat heute schon mehr als 100.000 Soldaten mit posttraumatischen Stresssyndrom. Wie heilen wir Menschen, die nicht durch das, was man ihnen zugefügt hat, sondern durch das, was sie anderen zufügen mussten, traumatisiert wurden, weil ihnen gelehrt wurde, jede Grenze zu überschreiten? Solche Menschen werden zu Tötungsmaschinen, weil sie alles, was furchtbar ist, mit System lernen mussten. Mit Gefühllosigkeit, mit Zerstörung jeden Mitleids. Und dann kommen solche Menschen aus Kriegen nach Hause, die von all dem, was sie tun sollten und tun mussten, kein Wort mehr sagen dürfen, weil es geheim ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika marschieren unter dem Mäntelchen, Freiheit und Demokratie zu bringen, in sogenannte Schurkenstaaten ein, indem sie behaupten, diese Staaten hätten Massenvernichtungswaffen. Ist ein solches Land aber nicht selber ein Schurkenstaat, wenn es einen Angriffskrieg mit Uranwaffen führt, die sich nun immer mehr auch als Massenvernichtungswaffe herausstellt, weil sie noch viele Jahre nach ihrer Anwendung die Menschen, die dort leben, sterbenskrank macht und die Umwelt kontaminiert? Und so etwas liest man hier bei uns in keiner Zeitung und man erfährt es auch nicht aus den TV-Medien, weil das Thema Uranmunition und die Folgen ein Tabuthema geworden ist. Denn nicht die vielbeschworene Klimakatastrophe ist die unbequemste Wahrheit, nein, die unbequemste Wahrheit sind die furchtbaren Folgen der Uranmunition.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten gegeben werden.
Zur Sicherheit stehen Sie bereit, unsere Soldaten. Mit Gottes Beistand und mit Hilfe der Christdemokraten. Wir spielen Krieg, denn Gut und Böse war noch nie so einfach. Gemeiner Terrorist sitzt in der Höhle und macht richtig Krach. Seit 2001 wird jedes Recht verbannt, Völkermord für Sicherheit im eigenen Land. Wählt die Regierung ab, denn sie terrorisiert uns mit ihrer Kriegstreiberei. Und immer wieder ist erneuter, doch es bleiben die Fragen. Sehr schlecht vertuscht und gut verdrängt, alle Klagen. Lügen sind idiotisch, eindeutig alles inszeniert. Das World Trade Center von Mohammed attackiert. Wahrheit, wir wollen endlich nur die Wahrheit. Erzählt uns genau, wie es war.
wir leben in Scheinfreiheit. Regierungen sind unsere eigentliche Gefahr. Sie erzählen uns, es ist für den Frieden. Vergesst nicht Vietnam. Wer unterstützt sie und wer lässt sich entbehren? Ist das der Zeitvertreib der Demokratie? Wir müssen uns wehren. Tote Soldaten, sie brauchen Nachschub. Kriegspropaganda, jetzt schon bei YouTube. Deutschland war lange schon nicht mehr dabei. Beim großen Gewinnspiel der Weltherrscherei. Doch auf der Straße gibt es Gegenverkehr. Und es sind viele, und täglich werden wir mehr. Sie suchen Bin Laden, nur damit er sich vermehrt. Denn Merkel und Co. wissen, Angst ist viel wert. Was hat das alles mit Sicherheit zu tun? Sicher ist nur der Tod. So sicher wie Bundeswehr mit hehren Zielen. So sicher wie Soldaten für den Frieden fielen. So sicher wie gute Nachrichten. So sicher wie die Würde unantastbar ist. So sicher wie Briefverkehr im Internet. So sicher wie Schäubles sitzt im Bundestag. So sicher wie nie zuvor die Demokratie. So sicher wie nie.
Der Atomwaffenstützpunkt Büchel liegt in der Südeifel und hier liegen Atomsprengköpfe. Bewacht werden die von den Amerikanern im Stützpunkt selbst, aber das ist ein Bundeswehrstützpunkt. Und im Ernstfall übergeben diese US-Soldaten die Sprengköpfe in den Atombomben an die deutschen Soldaten, die diese dann wiederum an die Tornados packen und sie dann in die Einsatzgebiete fliegen müssen, sofern sie den Befehl kriegen.
Dass die schlimmste Erfindung ist, die die Menschheit wohl jemals hervorgebracht hat. Es ist völlig inakzeptabel, so eine Waffe zu lagern, überhaupt zu besitzen. Der Internationale Gerichtshof hat auch festgestellt, dass der Einsatz von Atomwaffen gegen das Völkerrecht verstößt. Und zudem hat Deutschland ja den Nicht-Weiter-Verbreitungsvertrag für Kernwaffen unterzeichnet. Somit ist auch diese nukleare Teilhabe Deutschlands, die hier stattfindet, vollkommen völkerrechtswidrig.
Das ist ja unerträglich. Ich wusste das ja gar nicht, dass es sowas hier gibt. Bei uns in Deutschland. Immer noch.
Man muss mit dem Abschaffen von Atomwaffen natürlich hier bei uns vor Ort anfangen. Das ist ja der Zweck dieser Demo. Weil ich Atomwaffen eine der menschenverachtendsten Erfindungen überhaupt finde und sie grundsätzlich für völlig ungeeignet halte, Konflikte zu lösen. Im Gegenteil, sie provozieren Konflikte, sie führen natürlich auch dazu, dass Unfrieden in der Welt steigt. Wie viele Konflikte haben wir allein um die Frage, wer führt Atomwaffen ein oder wer nicht?
An atomic shockwave can envelop a structure and completely destroy it by pressure and dynamic wind effects. A nuclear weapon represents potentials outside the concepts of conventional weapons. But this is not an ultimate weapon. It is merely another arm to our national arsenal.
Auf den Tag genau vor 6 Jahren, als die Kampagne Posaunen gegen Nuklearwaffen mit der ersten Umrundung des Atomwaffenstandorts im idyllischen Eifeldorf Büchel begann, habe ich schon einmal hier gestanden, um laut und deutlich auszusprechen, auch Soldaten finden es unerträglich, dass derart barbarische Waffen existieren, dass sie an solchen Waffen ausgebildet werden und dass sie solche Waffen auf Befehl einsetzen sollen. Laut offiziell dokumentierter Rechtsauffassung des Verteidigungsministeriums dürfen deutsche Soldaten gar keine Atomwaffen einsetzen. Einschlägige Einsatzbefehle wären rechtswidrig. Sie dürften nach dem geltenden Soldatengesetz weder von Vorgesetzten erteilt noch von Untergebenen befolgt werden. Wenn das aber die Rechtslage ist, so drängt sich die Frage auf, weshalb hier an diesem Ort immer noch diese völkerrechts- und zugleich verfassungswidrigen Waffen lagern.
Jeder Soldat muss nach dem Gewissen handeln, sonst kann er hinterher als Kriegsverbrecher angeklagt werden.
Die tun in Afghanistan und im Irak mit depleted Uranium bombardieren, sodass die Menschen, die dort auf die Welt kommen, mit den schwersten genetischen Behinderungen, aber nicht nur Behinderungen, sondern lebensunfähig sind.
Wenn ein solcher Uranstab mit höchster Wucht auf eine Panzerung trifft, dann dringt er durch diese Panzerung hindurch fast wie durch Butter. Und bei diesem Prozess verdampft noch ein Teil dieses Materials. Dieser doppelte Effekt, diese hohe Durchdringungsfähigkeit und diese Fähigkeit teilweise zu verbrennen, die macht diese Munition bei den Militärs so beliebt.
Depleted Uranium ist ja erstmal ein Abfallprodukt bei der Urananreicherung, aber es ist einfach nur ein anderes Uranisotop und hat eine besondere Dichte, deswegen wird es ja gerne in Waffen eingesetzt. Wobei ich der Meinung bin, das geht gar nicht so sehr um die Durchschlagkraft dagegen. Also andere sagen eher, was man sich ja eigentlich auch kaum vorstellen kann, aber dass es wirklich darum geht, Gegenden bevölkerungsfrei zu kriegen oder Bevölkerung auch damit krank zu machen, ohne dass eigentlich die Menschen erkennen, dass dem so ist.
Nach aller wissenschaftlichen Erkenntnis und nach aller medizinischen Erfahrung ist insbesondere bei eingesetzten Soldaten das Strahlenrisiko vernachlässigbar.
Es handelt sich um Unwahrheiten, um Lügen. Es ist eine Lüge zu behaupten, dass depleted Uranium ungefährlich ist. So deswegen müssen wir aufwachen und mehr Menschlichkeit wieder in unser Leben reinbringen. Wir werden ja vollgedröhnt tagtäglich durch die Medien, durch das Fernsehen und so weiter. Trotzdem dürfen wir nicht aufgeben, weil es gibt noch das Internet, es gibt noch die freie Meinungsäußerung.
I think any non-violent activity is good. Be it petitions, be it non-violent protests, be it demonstrations, be it conferences. We should use those options to really make democracy what it should be. It should really be the politicians that reflect the will of the people, but like we see in the example of my country, it's not taking place. We have 2/3 of Czechs that are against this missile site from being established, yet the government goes ahead and signs the deal. So it betrays completely the will of the people. And nothing happens. And I think we shouldn't really be silent face to face this situation.
Die Situation ist eben halt so brenzlig für den Weltfrieden an sich oder für unsere aller Zukunft, dass wir einfach der Meinung sind, wir müssen schon auch gewisse Grenzen überschreiten, um darauf aufmerksam zu machen, weil es sonst gar nicht wahrgenommen werden würde. Also sowas wie ein zu rechtfertigender Notstand.
Okay, und hier die erste Ansage zum zivilen Ungehorsam.
Ab 15 Uhr darf ja reingegangen werden von denen, die es vorbereitet haben. Drei Belgier sind reingekommen.
Wenn wir hier was vorhaben, egal ob es Blockaden sind oder dass wir reingehen oder so, dann kündigen wir das auch vorher an. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Provokation.
Alles das, was jetzt hier an der Kundgebung geschah, das muss man im Lichte des Versammlungsrechts sehen. Und das war natürlich auch eine unserer wesentlichen Aufgaben, diese Versammlung entsprechend zu schützen, alles zu tun, dass dem Demonstrationsgrundrecht in vollem Umfang nachgegangen werden konnte. Die andere Geschichte mit zivilem Ungehorsam, das sind natürlich angekündigte Rechtsbrüche. Und da haben wir auch im Vorfeld schon gesagt, dass wir gegen die vorgehen werden. Und das haben wir auch insoweit getan, dass wir da auch zu einigen Festnahmen gekommen sind heute im Laufe des Nachmittags.
Die Soldaten, Kommandeure, die Polizei, die weiß natürlich schon im Vorfeld, dass wir weder gegen sie Gewalt anwenden, noch dass wir das Interesse haben, sie zu beleidigen oder ähnliches, sondern dass es uns wirklich darum geht, den politischen Preis höher zu schrauben.
Ich habe 2001 meine Ausbildung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk angefangen als Film- und Videoeditor. Und das war damals genau zu der Zeit der Anschläge des 11. September. Und ich habe dann quasi auch viel bei der medialen Berichterstattung mitbekommen und habe dann festgestellt, dass einfach viele Sachen gar nicht logisch aufbereitet wurden. Und es wurden auch keine Fragen gestellt. Und deswegen habe ich dann im April 2007 mein eigenes Portal gegründet und versuche da einfach ein bisschen eine andere Berichterstattung auch zu produzieren. Also gerade weil es so viele Widersprüche zum 11. September gibt, die bis heute eigentlich medial völlig unaufbereitet sind, habe ich mich dann entschlossen, einen eigenen Film darüber zu produzieren unter falscher Flagge. Und ich muss sagen, es war wirklich wie ein Befreiungsschlag, diesen Film dann auch gemacht zu haben.
Sie haben ihre Spuren vorher so gelegt, dass man sie hinterher nach dem 11.9. sofort aufklären kann. Und die Spuren, die eigentlich gelegt worden sind, nämlich wie diese Flugzeuge entführt worden sind, vielleicht auch ferngesteuert worden sind, wie diese drei Gebäude im freien Fall zum Einsturz gebracht sind, da sind die Beweise so schnell wie möglich beseitigt worden. Das spricht alles für eine Tat unter falscher Flagge.
Als ich den Schritt gewagt habe in die eigene Existenzvorsorge sozusagen mit meiner eigenen Filmproduktion, waren natürlich meine Freunde und meine Familie erstmal eher skeptisch. Es war halt doch schon ein großes Risiko, vor allen Dingen finanziell, das dann wirklich alles in Eigenverantwortung auch so umsetzen zu können. Mittlerweile nach mehreren Filmen, muss ich sagen, sind doch alle recht begeistert von meiner Arbeit und stehen auch voll und ganz hinter mir. Es gibt eigentlich keine gewöhnlichen Dreharbeiten bei Movieso-Filmproduktionen. Die Dreharbeiten sind immer absurd, weil wir es meistens mit Interviewpartnern zu tun haben, die etwas sagen, was man gar nicht im ersten Moment fassen kann. Weil das so anders ist, dass man erst das Interview dann im Nachhinein noch 10-mal anschauen muss, um es zu begreifen, was da eigentlich wirklich gesagt wurde.
Der Ausweg aus Fukushima, kann Raumenergie den gefährlichen Atomstrom ersetzen? Ja, sagt Physikprofessor Klaus Zuthor und präsentiert bei uns die Bauanleitung.
Vor Ort in Arizona, beim internationalen UFO-Kongress, traf sich das Who is Who der amerikanischen UFO- und Exopolitik-Szene. Wir waren exklusiv dabei.
Wissen in Stein. Der Bauingenieur Axel Klitzke offenbarte rätselhafte Sternenmathematik in den Bauwerken des alten Ägyptens.
Und unser Megaspezial, die komplette Frühjahrstagung der deutschen UFO-Forscher. jetzt exklusiv bei uns.
Ja, ich würde mich nicht so eindrehen, so bleibt schon.
In meinen Filmen verbreite ich natürlich meine Wahrheit, aber ich lege eben den Wert darauf, dass meine Wahrheit so objektiv ist, wie es eben geht. Natürlich ist ein Film immer subjektiv, in Abhängigkeit vom Filmemacher. Es gibt keine objektive Berichterstattung. Die gibt es nirgendwo, auch nicht bei Nuoviso. Aber ich versuche dann doch immer, meine Filme faktenorientiert und so wenig meinungsorientiert wie möglich zu gestalten.